Das spielende Klassenzimmer.
Hallo und herzlich willkommen zur 37. Folge des spielenden Klassenzimmers. Heute zu Gast Christina Valentina Brandt. Hallo Christina.
Hallo Daniel.
Schön, dass du da bist und vielen Dank für deine Zeit. Magst du dich selbst kurz vorstellen?
Ja, also erstmal möchte ich mich bedanken, dass ich dabei sein darf. Ich habe nicht alle 37 Folgen gehört, aber doch eine ganze Menge. Und ich habe so viel davon profitiert. Und jetzt darf ich selber hier zu Gast sein. Tausend Dank. Ja, meine jetzige Profession ist Gründerin und Leiterin der Brettspielakademie. Und die Brettspielakademie, die bietet die Weiterbildung zur Fachkraft für Gesellschaftsspiele an. Und früher firmierte ich unter Spielexpertin und eigentlich bin ich studierte Literaturwissenschaftlerin und danach Journalistin gewesen. Ich habe 25 Jahre Kinderradio gemacht und im Rahmen dieser Tätigkeit auch ganz viele Kinder- und Familienspiele rezensiert für den Norddeutschen Rundfunk, die Kinderradiosendung Mikado und später dann Deutschlandfunk Kultur, Kinderradiosendung Kakadu.
Mega spannende Biografie. Jetzt hast du so viele Aspekte aufgemacht. Wir fokussieren mal auf den Brettspielaspekt, auch wenn ich das toll finde, dass ich dich als Journalistin, hier quasi als Profi auf der anderen Seite der Leitung habe. Ich habe mal geschaut auf der Seite der Brettspielakademie. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, dann hast du die 2020 gegründet. Und meine erste Frage wäre, was hat dich bewogen, eine Akademie für Brettspiele zu gründen?
Also, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Angefangen hat das Ganze mit der Fortbildungstätigkeit zum Thema Brettspielen vor ungefähr 10 Jahren. Da war ich an einer Hamburger Grundschule tätig und zwar hatte mich eine Schulleitung gefragt, ob ich ihr behilflich sein könnte mit einem Projekt, Brettspiele im Unterricht zu nutzen. Und sie ist auf mich gekommen, weil eine Freundin von mir dort Vorschullehrkraft war und die hat gesagt, die Christina, die hat unglaublich viel Ahnung davon. Und das war auch zum gleichen Zeitpunkt, wie ich meine Weiterbildung zur systemischen Familientherapeutin abgeschlossen hatte. Und mit dieser Schulleitung habe ich zusammengesessen und wir haben gemeinsam überlegt, was braucht denn eine Lehrkraft, eine Lehrperson, wenn sie mit der ganzen Klasse Gesellschaftsspiele spielen möchte, mit einem ja sehr diversen Publikum, will ich mal sagen. Ja, also stell dir vor, 24 Schülerinnen und Schüler, erste Klasse, und davon haben vielleicht die Hälfte schon mal gewürfelt. Und das ist tatsächlich Realität in bundesdeutschen Grundschulklassen. Die sogenannte, wie ich das nenne, Board Game Literacy, also die Fähigkeit zu würfeln, Karten zu halten, eine Spielfigur weiterzuziehen und so weiter, das nimmt ab. Und das ist aber noch ein anderes Thema, kommen wir vielleicht auch noch zu, warum das so ist. Und diese Schulleitung, die wollte also nun ein Unterrichtsprojekt machen mit Brettspielen an ihrer 50-jährigen Grundschule und sie hatte Geld über, bisschen erstaunlich, aber in Hamburg gab es zu der Zeit Programme, die Grundschulen in Ganztagsschulen umzuwandeln und dann gab es Budget. Und dieses Budget wollte sie genau dafür verwenden. Und das habe ich dann 3 Jahre lang gemacht und habe gemerkt, was es alles braucht, um mit einer Schulklasse zu spielen. Und dieses Wissen habe ich dann in dieses Programm Spielstarke Schule gegossen. Und dann kamen immer mehr Lehrkräfte auf mich zu und baten mich, bei sogenannten Schulentwicklungstagen dieses Programm zu vermitteln. Und ich habe dann das auch gemacht. Und dann wurde ich auch von Kitas gefragt. Und das zog so seine Kreise, dass ich plötzlich Inhouse-Referentin wurde. Und da habe ich mich Spielexpertin genannt, genauso wie ich mich beim Rundfunk auch immer die Kakadu-Spielexpertin oder die Mikado-Spielexpertin genannt habe, beziehungsweise so anmoderiert wurde. Und 2019 auf dem ersten Educators Day der Spielemesse in Essen habe ich das Programm Spielstarke Schule vorgestellt in so einem Panel. Und dann sind hinterher Leute auf mich zugekommen und haben gesagt, Mensch, das war so toll, vielen, vielen Dank. Ich möchte das auch lernen. Können wir nicht Kurse bei Ihnen buchen? Und dann habe ich gesagt, nee, das geht nicht. Ich bin ja Inhouse-Referentin, aber ich komme gerne an Ihre Schule. Und dann gab es Einwände. Dann gab es Leute, die sagten, nee, das geht nicht, weil meine Schulleitung findet das nicht wichtig. Oder meine Kolleginnen und Kollegen, die sind da eher skeptisch. Oder das ist zu teuer oder das ist zu weit weg. Da können wir die Reisekosten nicht bezahlen und so. Und das war tatsächlich die Initialzündung, zu überlegen, Mensch, offensichtlich ist da Bedarf, auch für Einzelpersonen, das zu lernen. Und das war mir schon vorher öfter mal begegnet. Und dann habe ich gedacht, ja, was soll's? Dann gründe ich jetzt ein Fortbildungsinstitut. Kann man ja einfach so gründen. Und wie nenne ich das? Ja, das nenne ich jetzt Brettspielakademie. Das ist vielleicht ein bisschen großspurig, aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass man eine gewisse Außenwirkung erzielt. Und die Weiterbildung, die habe ich dann auch Fachkraft für Gesellschaftsspiele genannt mit einem Zertifikat. Und tatsächlich melden mir die Menschen, die bei mir die Weiterbildung machen, rück, dass dieser Name und Brettspielakademie, das hat einen Effekt. Und das ist genau das, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir mehr ernsthafte Wahrnehmung für das Brettspiel oder das Gesellschaftsspiel als Bildungsmedium.
Damit hast du ja das Ziel der Akademie schon benannt und ich kann das auch gut nachvollziehen. Ich finde den Namen sehr gut gewählt, weil er genau diese seriöse Ausstrahlung hat, sag ich mal. Und ich hatte mich gefragt, du hast ja eben eingangs gesagt, dass du unsere Podcast-Folgen ein bisschen gehört hast. Wir haben hier den Schwerpunkt ja auf der Sekundarstufe, Sek 1, Sek 2, also die weiterführenden Schulen. Und wenn ich das richtig gerade bei dir gehört habe, dann kommt der Fokus der Brettspielakademie im Bereich jetzt Kita und Grundschule, da Anfragen an dich kamen aus den Bereichen. Also da ist quasi ein Bedarf.
Absolut, absolut. Also beheimatet bin ich tatsächlich im Grundschulbereich, da fühle ich mich am wohlsten. Und das hat schlichtweg mit meiner Biografie, mit meiner Spielbiografie zu tun. Ich habe vor 30 Jahren das erste Mal in Schule gespielt, denn wenn du als Radiojournalistin Gesellschaftsspiele für Kinder und Familien seriös vorstellen möchtest, dann musst du die testen. Und dann musst du die mit echten Kindern testen. Und wo machst du das am besten? Natürlich da, wo die Kinder sind, in der Schule. So bin ich dann an die Grundschulen, an die umliegenden gegangen und habe gefragt, ob die vielleicht eine AG haben wollen, die ich organisiere. Oder damals gab es noch was, das hieß Wahlpflichtfach. Das ist ja eigentlich Quatsch, das schließt sich ja eigentlich aus, Wahl und Pflicht. Aber das war damals so an den Grundschulen, die Kinder mussten wählen, das war Pflicht, aber sie konnten wählen zwischen verschiedenen Angeboten. Das war dann Fußball oder Handarbeiten oder Forschen oder eben Brettspiele. Und das habe ich gemacht, solche AGs. Und die mache ich immer noch. Also ich mache seit über 30 Jahren Spiele-AGs, mittlerweile in Nachmittagsbetreuung. Das heißt hier in Hamburg oder Schleswig-Holstein, wo ich aktiv bin und wo ich auch wohne, dann OGS oder GBS. Und die freuen sich immer, wenn ich da anrücke mit meinen Spielen. Und da durfte ich auch ganz viel lernen. Genau.
Um die Kürzel gerade aufzulösen, das ist der offene Ganztagsbereich?
Genau, offener Ganztagsbereich oder gebundener Ganztagsbereich. Ja, da geht es dann eben darum, dass die Schülerinnen und Schüler, die nachmittags dann betreut werden mit Hausaufgabenhilfe und danach dann Kursangebote kriegen oder sowas. Und im Rahmen dieser Kurse war ich tätig, aber ich habe auch teilweise unterrichtlich dann ganz viel gemacht oder Fördersachen oder so. Lernwerkstatt spielen habe ich mal gemacht für besonders verhaltenskreative Kinder. Da hat es mir dann geholfen, dass ich systemische Familientherapeutin bin.
Du hast ja einen sehr weiten Blick auf Spiele als Journalistin, als Anbieterin von Fortbildungen jetzt, eben auch von, du hast gerade seit 30 Jahren mit AGs unterwegs. Eine Frage, die uns hier im Podcast, seitdem wir den eigentlich machen und auch schon vorher in Gesprächen immer wieder beschäftigt ist, wir beobachten, und da kannst du gucken, ob du die Beobachtung bestätigst oder vielleicht auch einen anderen Eindruck hast, aber aus unserer Wahrnehmung ist es so, dass in Kitas sowieso, in der Grundschule auch, Spielen, also analoges Spielen, Kartenspiele, Brettspiele, sehr etabliert ist, dass es in der Sekundarstufe 1 sich noch findet. Und je weiter man im Alter der Kinder und Jugendlichen voranschreitet, desto weniger findet man Spielangebote in Schule und auch in der Universität dann logischerweise. Ich kann mich an der Universität an ein Seminar erinnern, aber meine Uni-Laufbahn ist ja schon lange her, aber also dass quasi mit steigendem Alter das Spielen weniger berücksichtigt wird. Und die Kernfrage für uns ist immer, wir sehen eine hohe Relevanz, aber beobachten eben quasi dieses Auseinandergehen. Wie siehst du das?
Leider, und ich wünschte, ich müsste es nicht, aber leider muss ich dir widersprechen. Mhm. Ich glaube nicht, dass die Brettspiele in Kitas so eine hohe Relevanz haben, wie ihr das vielleicht denkt oder fühlt. Ich kenne sehr viele Erzieherinnen und Erzieher, die mir berichten, dass in ihren Kitas es entweder gar keine Brettspiele gibt oder die Brettspiele nicht gepflegt sind, es niemanden gibt, der den Bestand kontrolliert oder dazu Fortbildungen gibt oder die KollegInnen schult. Wenn es Spiele gibt, sind die uralt. Und ich selber, also ich weiß es auch aus eigener Erfahrung, ich war in mehreren Kitas und habe dort Teamtage gemacht. Eine ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben. Da hat mir die Leiterin in der Erstrunde, also ich mache dann immer erstmal so eine kurze Runde, wo alle sagen, was sie sich wünschen von dem Tag. Und da sagte die Leiterin, also wir haben überhaupt gar keine Brettspiele und das finde ich schlimm und deswegen habe ich sie eingeladen. Und die anderen nickten alle etwas betroffen. Und das ist genau das, was mir zurückgespiegelt wird. Und das Gleiche gilt für Grundschule. Das ändert sich jetzt ein bisschen dadurch, dass eben es immer mehr Ganztagsschulen gibt und dann im Nachmittagsbereich, also im Betreuungsbereich, da werden dann Regale mit Spielen angeboten. Aber da ist die Rückmeldung von diesen sozialpädagogischen Fachkräften oder Erzieherinnen und Erzieher im Ganztag ganz oft, ja, die Kinder, die gehen dann ans Regal und dann nehmen sie da so ein Spiel raus und dann wühlen sie in der Schachtel rum und dann kippen sie das aus. Ja, und dann gehen sie weg und räumen das noch nicht mal ein. Also da ist auch ganz viel Empörung. Und ich versuche dann immer dafür Werbung zu machen, dass Schülerinnen und Schüler oder auch Kinder im Kindergarten, die durch ihre Familien nicht mit Gesellschaftsspielen sozialisiert wurden, die dann mit nicht in Berührung gekommen sind, überhaupt gar nicht wissen, was man mit dem Zeug in der Schachtel macht. Denn ein Brettspiel ist kein Bobbycar, ne? Also, oder ein Klettergerüst oder eine Kiste voller Bausteine. Wenn du die hast, dann spielst du damit und dann brauchst du keine Anleitung. Aber für ein Gesellschaftsspiel brauchst du Anleitung. Und sowohl im Elementarbereich, also im Bereich der Kita, der Krippe, der Vorschule, aber auch der Grundschule, erlebe ich und treffe ich ganz, ganz viele Personen, die dort tätig sind, die irgendwie im Kopf haben, dass das in den Familien verortet wird. Und das, ehrlich gesagt, finde ich relativ skandalös, weil das wieder diese Bildungsungerechtigkeit manifestiert. Denn es sind häufig Bildungsbürgerfamilien, in denen das Gesellschaftsspiel tradiert genutzt wird. Also Bildungsbürgerfamilien, die kaum ist das Kind geboren, da gibt's schon die ersten gelben Schachteln, du weißt, welchen Verlag ich meine. Und dann wird gespielt, dann wird gepuzzelt und dann kriegen diese Kinder in der Familie die Board Game Literacy beigebracht. Aber was ist mit den ganzen anderen Kindern? Und da sich das Familienleben in den letzten 10 Jahren sehr verändert hat in Deutschland, geht da was verloren. Denn selbst Bildungsbürgerfamilien haben oft oder nehmen sich oft nicht mehr die Zeit, mit ihren Kindern analoge Brettspiele zu spielen, weil eben sehr viele Kinder schon von früh an, schon im Krippenalter, sehr lange betreut werden in Institutionen. Und wo ist jetzt die Vermittlungsaufgabe von Brettspielen? Und dann kommt das nächste Problem. Die Menschen, die in den Institutionen arbeiten, die haben das nicht gelernt. Ich frage das immer. Es gibt keinerlei empirische Untersuchungen. Und wenn es doch welche gibt da draußen und irgendjemand hört das, dann schickt mir die bitte. Schickt mir die Links. Ja, ich frage immer, wer von euch hat das gelernt in der Berufsschule, in der Ausbildung, an der Uni? Ja, ich frage BibliothekarInnen, ich frage SPAs, also sozialpädagogische Assistentinnen, ich frage Erzieherinnen und Erzieher, SozialpädagogInnen, ich frage Lehrpersonen und die Antwort ist meistens, nee, das ist uns nicht beigebracht worden. Und genau diese Bildungslücke versuche ich zu schließen mit der Brettspielakademie.
Jetzt könnte man ja sagen, wir leben in einer Zeit multipler Krisen. Es gibt so viele Dinge, die von Schule gefordert werden. Warum überhaupt dann Brettspiele noch? Das ist doch eh viel zu viel. Und dann, ne, du sagst jetzt, ne, das liegt in den Institutionen als Aufgabe. Aber was fehlt denn, wenn man es nicht macht?
Tja, was fehlt, wenn man es nicht macht? Ich sag mal, ich möchte es lieber andersrum sehen. Was kriegt man, wenn man es macht? Also so rum.
Sehr gerne.
So rum anfangen, ne? Denn was mich wirklich sehr verblüfft hat, das war vor 10 Jahren, als ich angefangen habe, so ein bisschen Kaltakquise zu machen. Also ich habe bei den Hamburger Elbkindern an die Aus- und Fortbildungsabteilung eine Mail geschrieben. Das ist die Vereinigung der städtischen Kindertagesstätten. Die haben 180 Kitas als Träger, die sie verwalten. Und ich dachte, ja Gott, wenn ich das jetzt hier für die Grundschulen mache, dann kann ich ja vielleicht auch für die Elbkinder in deren Fortbildungsprogramm auftauchen. Ich probiere das mal. Mail hingeschrieben, hallo, guck mal, hier ist meine Webseite. Zack, eine halbe Stunde später habe ich eine Mail in meinem Postfach gehabt vom zuständigen Fortbildungsreferenten, der schrieb, Frau Valentina Brandt, Sie müssen ganz schnell bei uns vorbeikommen. Wir haben hier zwar einen Fortbildungskatalog mit 150 Angeboten, aber wir haben die Brettspiele vergessen. Das gibt's ja gar nicht. Oh je. Und das heißt, die Wahrnehmung, was man mit Brettspielen, diese sogenannten exekutiven Funktionen, also Funktionen wie Impulskontrolle, Arbeitsgedächtnis, flexibles Denken, Interaktionsfähigkeiten plus auch fachliche Fähigkeiten, wie zum Beispiel mathematische oder sprachliche Fähigkeiten, wunderbar mit ganz viel Spaß vermitteln kann, das ist den meisten, die man dann darauf anspricht, klar. Und die sagen dann, ja, verflixt, da haben wir überhaupt noch nie wirklich drüber nachgedacht. Mensch, wie gut. Und das passiert auch diesen Fachkräften. Also ich habe jetzt 23 und 24 die ersten beiden Durchgänge durchgeführt. Das waren über 75 Personen, die jetzt die Zertifikatsweiterbildung abgeschlossen haben. Und die berichteten mir alle, dass, wenn sie ihre Projekte durchgeführt haben, sind sie sofort angesprochen worden, ob sie das nicht als Weiterbildung auch den Kolleginnen oder den anderen Kitas oder an anderen Schulen vermitteln können. Das macht mich natürlich froh. Und ja, ich würde gerne mehr über Lerneffekte von Gesellschaftsspielen sprechen.
Ja, ich auch. Ich habe gerade noch mal überlegt, was du jetzt gesagt hast. Und ich habe es versucht, in meinem Kopf zu sortieren, deshalb die kleine Pause. Bevor wir zu den Lerneffekten kommen, vielleicht noch mal eine Nachfrage, ob ich es richtig verstanden habe. Also Brettspiele, Gesellschaftsspiele in Schule sind aus deiner Sicht deshalb wichtig, und ich habe jetzt zwei Dinge gehört. Zum einen, um gesellschaftlich durch die Schule und auch die Kitas eine Boardgame-Literacy zu vermitteln, die ursprünglich mal mehrheitlich in den Familien lag und Kinder, Jugendliche befähigt, dieses Medium überhaupt nutzen zu können. Und auf der anderen Seite sind sie als Medium eine Möglichkeit, Dinge, die sie lernen sollen, es gibt ja immer Curricula, Lehrplanvorgaben und so weiter, sagen wir mal etwas mit mehr Spaß, die Dinge zu lernen. Also sie sind eine Möglichkeit, Lerninhalte attraktiver, interessanter zu machen. Ist es so zutreffend?
Ja, und noch ein dritter Aspekt. Ja, also der eine ist tatsächlich Board Game Literacy, wo ich sage, also es kann doch nicht sein, dass Kinder in die erste Klasse kommen, die nicht wissen, wie man eine Spielfigur über ein Feld bewegt. Das kann ich gar nicht akzeptieren. Da sind wir bei der Board Game Literacy. Dann Ja, ich gebe ja auch Webinare zum Thema Spielstark in Deutsch oder Spielstark in Rechnen. Man kann über Gesellschaftsspiele fachliche Inhalte wunderbar vermitteln. Aber das Dritte, und das ist das, wofür mein Herz sehr schlägt, das sind die, ist das Fundament, auf dem das Haus des Wissens eigentlich aufgebaut ist. Also nach dem Motto, Bildung ist mehr als Wissen. Ich kann ohne exekutive Funktionen, ohne gut ausgebildete exekutive Funktionen, kann ich keine gute Bildungsbiografie erleben. Also ich muss diese Fähigkeiten, diese exekutiven Funktionen, und da ist die wichtigste tatsächlich Impulskontrolle, Frustrationskompetenz, die muss ich haben. Emotional-soziales Lernen wird das auch gerne im Grundschulbereich genannt. Und das ist ein Fundament. Und das kann ich nur ganz schlecht mit einem Arbeitsblatt legen. Ja, also ich kann die Kinder nicht irgendwie Arbeitsblätter dazu ausfüllen lassen und dann habe ich das Thema abgehakt, sondern das ist ein Dauerthema, was man im Grunde genommen dann eben schon tatsächlich in der Krippe anlegen kann und was sich dann durchzieht bis in die Oberstufe. Und ich habe manchmal Grundschulen, die sagen mir, ja, wir haben eine ganz tolle Brettspiel-AG. Und dann sage ich, ja, das ist toll, aber da kommen ja nur die Kinder hin, die es schon können. Mich interessieren die Kinder, die es nicht können und die darum einen großen Bogen machen. Und ich möchte, dass alle Kinder davon profitieren können, von diesem Bildungsmedium, weil es so unfassbar gut für emotionale und soziale Kompetenzen ist.
Ein bisschen provokant. Ich hoffe auf deinen Widerspruch. aber ich bin gespannt. Ist ein Arbeitsblatt in der Schule oder leistet ein Arbeitsblatt in der Schule nicht genau das auch? Also Impulskontrolle, ich gebe das aus, erwarte, dass es ausgefüllt wird. Während es ausgefüllt wird, erwarte ich, dass eben nicht sich gemeldet wird, nicht reingequatscht wird, sondern dass man diese Impulse, ich habe die Lösung bei der ersten Aufgabe und will das direkt reinrufen, unterdrückt werden oder kontrolliert werden. Und gleichzeitig kann das ja auch für eine Menge Frustration sorgen, so ein Arbeitsblatt und die Aufgaben da drauf, wo ich dann auch irgendwie mit umgehen muss. Wozu brauche ich dann Brettspiele, wenn Arbeitsblätter das genauso gut leisten? Jetzt dein Widerspruch, bitte.
In einer idealen Welt klappt das natürlich. Ja, dann habe ich 24 brave Schülerinnen und Schüler, die nur darauf hungrig warten, das nächste Arbeitsblatt ausfüllen zu dürfen. Und wir wissen selber, dass es so nicht funktioniert. So ist die reale Welt nicht. So ist auch die reale Schulwelt nicht. Ja, sondern die reale Schulwelt ist so, dass du erstmal einzahlen musst. Du musst erstmal auf das Beziehungskonto zu deinen Schülerinnen und Schülern einzahlen, bevor du so etwas wie Compliance hast. Ja, also im therapeutischen Bereich nennt man das Compliance. Das ist der Begriff dafür, die lassen sich auf mich ein. Ja, die folgen mir. Die nehmen meinen Vorschlag an und setzen das um. Nur weil ich vorne stehe und sage, jetzt holt mal eure Bücher raus, heißt das noch lange nicht, dass die das machen. Und das ist ja die Hauptschwierigkeit, die Lehrpersonen haben, gerade auch in der Grundschule. Die wünschen sich alle, weil die haben sich tolle Sachen überlegt, die sie mit ihren Schülerinnen und Schülern machen wollen. Und es klappt nicht, weil die Schülerinnen und Schüler ganz anderer Meinung sind oder ganz andere Dinge tun wollen oder keine Lust haben, das zu befolgen, was die Lehrperson da vorne vorschlägt. Und dann ist man ganz schön machtlos. Und wenn du mit einem Stapel Arbeitsblätter in eine Klasse kommst, dann ist die Begeisterung häufig eher gering, um es mal sehr diplomatisch auszudrücken. Weil das sieht auch ein bisschen nach Test aus. Wenn du mit 7 Gesellschaftsspielen in deine Klasse kommst, dann kann das sein, dass du auf jeden Fall Interesse hast und Neugier und Motivation, sich mit dem Zeug zu beschäftigen. Und wenn du schon ein paar Mal mit denen gespielt hast, dann kann das sein, dass sie sogar freudig darauf reagieren. Weil sie wissen, jetzt kommt eine Unterrichtsstunde, die total Spaß macht. Und genau das wünsche ich ganz vielen Lehrpersonen, dass sie in ihren Klassenraum reinkommen und ihre Schülerinnen und Schüler aufjubeln, weil sie sich freuen, weil jetzt was richtig Tolles passiert. Und das kannst du in einer ersten Klasse haben, wenn du denen beibringst, wie das funktioniert. Und du hast eben schon gehört von mir mit sieben Spielen. Das ist immer so das, was ich sage. In der Grundschule, um überhaupt Boardgame Literacy bei allen Schülerinnen und Schülern herzustellen und auch ein Classroom-Management, einen Ablauf zu üben, wo so etwas emotional Aufregendes wie Gesellschaftsspiele spielen überhaupt funktionieren kann, ohne dass es dir um die Ohren fliegt. Das musst du üben. Da gibt es bestimmte Regeln und bestimmte Abläufe. Und wenn du das aber gemacht hast, dann wissen die das ja. Und dazu gehört vor allen Dingen, dass du einen Klassensatz hast. Also du hast 6 oder 7 Mal das gleiche Spiel. Das ist so eine Kernzutat für das Spielen in der Grundschule.
Auch in den weiterführenden Schulen, ich glaube, da gibt es tatsächlich keinen Unterschied. Ich würde das nochmal gerne von einer anderen Seite einen Blick drauf werfen. Jetzt hast du das ja sehr gelobt. Ne? Es ist eine spannende Stunde, aufregend, sie macht Spaß. Wenn die Kinder das kennen, freuen sich vielleicht auch schon drauf. Was ich gehört habe, und das würde ich gerne auch nochmal deine Perspektive darauf hören. Mir ist wiederholt auch wiedergespiegelt worden, dass die Beschäftigung mit Brettspielen irgendwie nicht grundsätzlich anders macht in Schule. Und wenn du auf Leute triffst, und jetzt gehen wir weg von den Arbeitsblättern, mal in die ganz andere Ecke von Pädagogik, wir müssen das öffnen, die Kinder müssen selbst ihre Themen wählen, sie müssen quasi projektorientiert arbeiten. Und wenn du, Daniel, oder du, Christina, jetzt mit den Brettspielen kommst, ist das nice, aber eigentlich ändert das nichts grundsätzlich an Schule und wir wollen doch eigentlich ganz woanders hin. Hast du das auch schon mal gehört? Und falls ja, wie reagierst du darauf?
Also ich höre, wenn ich so einen Schulentwicklungstag mache, dann habe ich ja mit einem Kollegium zu tun und dann habe ich in der Regel so 3 Gruppen. Eine Gruppe ist total begeistert, dass es jetzt so ein spannendes Medium wie Brettspiele als offizielles Fortbildungsthema gibt und sie quasi die Erlaubnis von der Schulleitung erhalten, jetzt auch Spielstunden zu machen. Dann gibt es so ein mittleres Drittel, die möchten das gerne probieren, aber sie trauen sich nicht so richtig und die kommen dann gerne mit, ja, aber wie soll ich das denn jetzt noch in meinen Lehrplan einfügen? Und für die brauche ich dann Brücken. Das ist ja auch ganz oft mathematische Kompetenzen oder Sprachfähigkeit trainiert. Das sind die KollegInnen, die skeptisch sind, dass es wichtig ist, vor allen Dingen auf emotional-soziale Kompetenzen zu fokussieren. Und dann gibt es ein Drittel, das sagt, ja, soll ich mich jetzt auch noch darum kümmern? Also das ist eher so ein Drittel, die grundsätzlich sich überlastet fühlen und skeptisch allen neuen Dingen gegenüberstehen. Und eine Diskussion, so wie du sie beschrieben hast, führe ich selten. Denn den Schulleitungen, und das sind ja die Leute, die mir dann die Aufträge geben, denen ist häufig bewusst, wie viel Positives in Gesellschaftsspielen ist. Und die haben auch Sehnsucht nach Tools, die die sogenannten Interaktionsfähigkeiten der Schülerinnen und Schüler stimulieren und die vielleicht für ein besseres Klassenklima sorgen. Und die versprechen sich viel davon. Und meine Wahrnehmung ist, dass genau das passiert. Also wer seine Klasse anleitet, gemeinsam zu spielen, der schafft ein positives Klassenklima und der fördert ganz wichtige Kompetenzen, die auch für eine moderne Lernkultur sehr wichtig sind, nämlich Respekt, Empathie, Fairness, Akzeptanz, Flexibilität, Problemlösekompetenzen, aber auch so Sachen wie Fokus, Konzentration, Durchhaltevermögen, Engagement. Und wenn man das dann verknüpft mit einer guten Feedback-Kultur, dann ist sehr viel gewonnen. Also wenn wir mal die Hattie-Studie nehmen, ne, der sagt, Hattie hat ja herausgefunden, ganz, ganz wichtig ist die Haltung der Lehrkraft. Und wenn ich an sechs Tischen die Schülerinnen und Schüler selbstständig Spiele spielen lasse, dann vertraue ich denen sehr stark. Und wenn es mir dann noch gelingt, ab und an in der einen oder anderen Gruppe mitzuspielen und damit dann auf Augenhöhe zu gehen und für meine Emotionsregulation als Role Model zu fungieren, dann zahle ich auf das Beziehungskonto ein und dann erleben mich meine Schülerinnen und Schüler anders. Und ich glaube, das ist was ganz Wertvolles.
Das, was du gerade in der Aufzählung genannt hast, das sind die Lerneffekte, die du eben meintest?
Genau, die habe ich versucht, da jetzt mal so reinzuschummeln.
Nee, die wollen wir reden, aber ich habe gerade überlegt, die sind eigentlich in dem, was du gerade dargestellt hast, drin gewesen. Und ja. Kann man, also ich habe zwei Fragen im Kopf. Also zum einen, auch aus einer persönlichen Erfahrung heraus, als ich angefangen habe zu spielen im Unterricht, ist das, was du eingangs auch schon gesagt hast, bei mir drunter und drüber gegangen. Das ist schon sehr lange her, liegt in meiner Zeit vor 20 Jahren als junger Lehrer. Und ich habe erlebt, dass gerade in der Mittelstufe die Schülerinnen und Schüler extrem kompetitiv sind und ich gar nicht ein gutes Klassenklima geschafft habe, sondern durch das Mitbringen und Spielen von Spielen tatsächlich nur sehr schlechte Stimmung entstanden ist in der Klasse. Also sind diese Lerneffekte, die du gerade genannt hast, wahrscheinlich eben keine Selbstläufer, oder? Sondern man muss sie einbetten und man muss auch daran arbeiten. Also es reicht nicht zu sagen, ich habe 3 tolle Spiele und ich habe die im Klassenplatz und ich bringe sie mit und alles wird gut.
Nee, so funktioniert es leider nicht. Da ist kein Zauberfeenstaub in der Schatten, der plötzlich die Klasse in einen wunderbaren Haufen verwandelt. Sondern es bietet eben die Möglichkeit, diese Sachen zu thematisieren. Also was brauche ich, damit es gut läuft? Und da braucht es vor allen Dingen, so meine Wahrnehmung, eine gute Struktur, eine verlässliche Struktur und dann ein Feedback für die Schülerinnen und Schüler, die noch Unterstützung benötigen. Also ich bin jetzt ganz neu in einer AG in der 5., 6. Klasse am Gymnasium. Nachmittagsbetreuung im Gymnasium. Das ist ja etwas, was immer öfter angeboten wird und das freut mich. Da habe ich ein Gymnasium hier in der Nähe kontaktiert und gefragt, ob ich da nicht eine Spieler-AG einführen kann. Und da habe ich auch festgestellt, dass das sind zudem auch noch Jungs, also es sind 12 Jungs, kein Mädchen. Und die waren zuerst sehr abweisend und es ging da drunter und drüber, genauso wie du das beschrieben hast. Und das lag an fehlender Sicherheit. Also ich als Lehrperson kann auch mich selber nochmal schulen darin, sehr strukturiert etwas anzubieten und sehr klar zu sein in der Einhaltung dieser Regeln, die aufgestellt werden. Denn Schule und Klassenraum und was in der Pause passiert und was in der Nachmittagsbetreuung passiert, das sind ja alles riesige Regelsysteme. Und ein Gesellschaftsspiel ist nichts anderes. Das ist auch ein Regelsystem, was sehr klar und sehr strikt ist. Und es beinhaltet immer Restriktionen, also Dinge, die man nicht darf. Und das Gemeine an weiterführenden Schulen ist, dass die ja spätestens ab der 7. Klasse in Pubertät kommen. Und da ist für pubertierende Kinder gehört es mit zum Auftrag, Regeln zu brechen. Und das ist eine besondere Herausforderung für Lehrpersonen in der weiterführenden Schule. Aber was ich festgestellt habe mit meiner AG, da habe ich als erstes Mal Großgruppenspiele gespielt, damit die überhaupt miteinander in Kontakt kommen und damit die mich selber als eine fürsorgliche Leitung erleben. Und fürsorglich heißt auch, ich stelle die Spielregeln klar und ich fordere diese Spielregeln ein und ich tue das auch auf eine sehr strenge Art und Weise. Und das ist manchmal wahnsinnig anstrengend. Man wünscht sich das anders. Aber wenn man das macht, dann wird man hinterher belohnt. Und jetzt machen die mir die Tür auf und freuen sich, wenn ich mit den Spielen komme. Hat aber ein bisschen gedauert.
Das heißt, es braucht sowas wie einen Rahmen von, du hast es Regeln genannt, ne, die eben das gemeinsame Spielen erst ermöglichen. Und um noch auf die Lerneffekte zurückzukommen, wenn ich dich richtig verstehe, dann ist es ja eigentlich ein zutiefst pädagogischer Ansatz. Das heißt, als Lehrerin, Lehrer, schaue ich mir meine Lerngruppe an, auch die einzelnen Kinder und Jugendlichen, die in der Gruppe sind, und müsste dann eigentlich hingehen und überlegen, was brauchen die, um dann gezielt entsprechende Spiele auszuwählen, die, du hast es gerade genannt, vor allem den sozial-emotionalen Bereich, sie da stärken und fördern. Aber dazu brauche ich eigentlich eine gute Kenntnis meiner Gruppe.
Ja, ich persönlich finde ja, dass jede Lehrkraft besonders in der Grundschule, aber auch in der weiterführenden Schule, sollten Lehrkräfte, die für eine Klasse zuständig sind, also Klassenlehrpersonen, Profile von den einzelnen Schülerinnen und Schülern erstellen. Und jetzt kommt meine systemische Grundüberzeugung, in diesen Profilen die Fähigkeiten identifizieren, die vielleicht nützlich wären für dieses spezielle Kind. Und solche Fähigkeiten können sein Mut oder Konzentration oder es kann auch eben die berühmte Frustrationstoleranz sein. Und mit den Kindern darüber ins Gespräch kommen. Also diese Idee des sogenannten Growth Mindset. Wo möchtest du noch wachsen? Woran möchtest du arbeiten? Was kann dir dabei helfen? Und zwar in Kooperation. Also ich brauche als erstes mal die Motivation des Kindes, sich auf diese Veränderung einzulassen. Und dann ist es erstaunlicherweise so, dass viele Spiele an sehr verschiedenen Fähigkeiten arbeiten. Oder andersrum, das ist jetzt nicht so sauber ausgedrückt. Also es gibt viele Gesellschaftsspiele, die für sehr verschiedene Persönlichkeitsentwicklungen von Schülerinnen und Schülern nützlich sind. Also wenn ich ein Spiel wie Schokohexe einsetze, dann habe ich immer mit Impulskontrolle zu tun. Ich fördere immer den Mut. Also da sind viele Effekte, viele Lerneffekte in einem Gesellschaftsspiel vereint. Und das macht es ja so toll. Vor allen Dingen, weil die darauf Lust haben. Ich kann ja mit dem schönsten Tool da ankommen, wenn die Vorderpfoten hochgehen und mein Gegenüber sagt, nee, ich mache nicht mit, ja, dann nützt mir das nichts. Das ist für Therapeutinnen und Therapeuten das Gleiche. Ich mache ja auch Fortbildung in dem Bereich, zum Beispiel für die Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie. Da mache ich Fortbildung für die Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutinnen. Und die haben dann tatsächlich mit Kindern zu tun, die schon ganz schön große Probleme haben. Und das Erste und Wichtigste, woran diese Therapeutinnen und Therapeuten arbeiten oder wo die versuchen, überhaupt erstmal anzukommen, ist Compliance. Ja, dass mein Gegenüber, meine Klientin, mein Patient, dass die sich auf den Kontakt mit mir einlassen. Dass sie das Gefühl haben, ich will denen was Gutes und nicht was Böses.
Zwei Überlegungen dazu, die jetzt aus dem, was du gesagt hast, spontan bei mir im Kopf entstanden sind. Wenn die Compliance so wichtig ist, dann heißt es ja, dass ich eben für die Gruppe von Kindern, mit denen ich arbeite, auch ein geeignetes Spiel auswählen muss. Ansonsten kann das nach hinten losgehen, wenn ich etwas mitbringe, was sie überfordert und frustriert und eben keinen Spaß macht. Das heißt, ich muss da gut auswählen. Und auf der anderen Seite, wenn ich nicht in den Fokus setze, die Boardgame-Literacy. Ich glaube, für eine Boardgame-Literacy ließe sich wahrscheinlich ganz gut ein, nennen wir es mal, Curriculum erstellen. Man fängt mit Spiel A an und geht dann über B, C, D und schult dann nach und nach eben diese verschiedenen Kompetenzen, die man darunter fassen kann. Aber wenn man diesen sozial-emotionalen Bereich in den Fokus nimmt, dann muss ich ja auch da eben für die einzelnen Kinder oder die Lerngruppe geeignete Spiele auswählen. Also sowohl altersgemäße Spiele als auch, was den Lerneffekt angeht, ein geeignetes Spiel. Ja?
Absolut.
Und wenn du das jetzt noch einen Moment weiter denkst, dann resultiert da für mich die Herausforderung, wie können wir Lehrerinnen und Lehrern ermöglichen, das zu leisten? Wir verstehen hier im Podcast, das haben wir immer wieder aufgegriffen, ja, ein Spiel als Medium und vergleichen das ja oft eben auch mit Romanen oder mit Filmen. Und dann hast du in der Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer, das hast du normalerweise drin, eine Filmanalyse, eine Romananalyse jetzt bei Fremdsprachenlehrern, Deutschlehrern und so weiter. Und du musst nicht selbst ein großer Kinogänger sein, um professionell in der Lage zu sein, einen passenden Film auszuwählen und den im Unterricht dann eben einzusetzen, wie man so sagt. Ich habe bei Spielen, und das ist die Frage an dich, immer wieder den Eindruck, und das ist auch das, was wir hier in vielen Gesprächen rückgespiegelt bekommen haben, dass gesagt wird, naja, wer Spiele mit in den Unterricht bringen möchte, der muss auch selber gerne spielen und viele Spiele kennen. Und das ist, wenn man das jetzt in der Breite denkt, eine wahnsinnig große Herausforderung, die eigentlich nicht so von jedem Einzelnen geleistet werden kann. Man kann ja nicht erwarten, dass jeder gerne spielt und dass jeder eben ganz viele Spiele kennt. Wenn ich aber sage, das ist die Voraussetzung dafür, um Spiele im Unterricht einzusetzen, dann ja, beißt sich das irgendwie. Weißt du, was ich meine? Was du meinst.
1400 oder was, 1800 Neuheiten jedes Jahr. Die nehme ich auch nicht alle unter die Lupe. Und da ziehe ich dann aber aus den Sachen, die ich so sehe und die ich ausprobiere, da ziehe ich so 5 bis maximal 10 Spiele für meine Ludothek raus. Das sind die Perlen unter den Perlen. Und das ist nicht unbedingt immer das, was die Jury-Spiel des Jahres auszeichnet, weil die haben einen anderen Fokus. Es gibt klare Vorgaben dafür, was ein gutes Spiel für den Unterricht oder für Schule, das ist ja nicht nur Unterricht, sondern auch Nachmittagsbetreuung etc., Freispiel, auszeichnet und welche verschiedenen Eigenschaften das sind und wie man diese Spiele dann auch vermittelt. Also eine gute Vermittlungsfähigkeit ist zum Beispiel total wichtig. Einfache Regeln, schnell muss es muss schnell spielbar sein. Wie das alles geht, das ist zum Beispiel ein Teil der Weiterbildung. Ich sage ja immer, wenn das Leben Ponyhof ist und in einer idealen Welt, hat jede Schule mindestens eine Fachkraft für Gesellschaftsspiele, die genau am Puls der Brettspielzeit sich die neuen Spiele anguckt und dann den Kolleginnen und Kollegen zeigt, welche Spiele für was wie gut geeignet sind. Und gleichzeitig sage ich aber auch in meinen Weiterbildungen, hey, wenn ihr eure Schule spielstark machen wollt, dann reicht es, wenn ihr 10 Klassensätze euch anschafft, die für Klasse 1 bis 4 geeignet sind und die so gut sind, dass sie A, jede Menge Spaß machen, B, schön einfach sind. Also auch ihr könnt das gut verstehen. Ich erkläre euch die Spiele an diesem Studientag und dann habt ihr die Spiele und ihr lernt auch gleichzeitig, wie man so einen Ablauf, so eine Abfolge machen muss, so ein Classroom-Management und dann könnt ihr starten. Wenn ihr 30 Spiele habt, ist es toll, aber es reichen 10. Die Schulleiterin, für die ich das erste Mal das entwickelt habe vor 10 Jahren, da war das so, dass es für jede Klassenstufe 2 Klassensätze gab. Und sie sagte, wenn meine Schülerinnen und Schüler in 4 Jahren 8 Gesellschaftsspiele regelmäßig spielen, dann bin ich glücklich, weil dann haben sie viel, viel mehr erlebt. Und zwar systematisch alle Schülerinnen und Schüler. Und das ist sehr integrativ. Dann haben die 8 Spiele kennengelernt und das ist mehr, als sie vorher hatten. So. Klein anfangen, wenig denken. Ich glaube, dass die Effekte, die positiven, emotionalen und sozialen Effekte durch sehr viele Spiele geleistet werden können.
Ja, ich habe gerade überlegt, das eine ist tatsächlich die Befähigung, das, was du gesagt hast, Kriterien zu kennen, an denen ich Spiele, die ich kennenlerne, dann bewerten kann, aus dieser pädagogischen Perspektive heraus zu sagen, das eignet sich nicht. Dafür Kriterien zu haben, das geht ja relativ, sehr, relativ überschaubar. Das kann man gut in kleine Fortbildungen integrieren. Und das andere, was ich gerade überlegt habe, ob es nicht sinnvoll und hilfreich wäre, und dann wieder größer gedacht, dass man Spiele genau unter diesen Aspekten bespricht und vorstellt. Und zum Beispiel dann online in einem Blog oder in einer Zeitschrift zugänglich macht. Also genauso wie das eben auch mit anderen Medien passiert, die unter dieser Perspektive, was können sie, wie können sie in Schule genutzt und eingesetzt werden, dass das aber noch weitgehend fehlt. Oder vielleicht kennst du jetzt, klar, innerhalb der Fortbildung stellst du bestimmte Spiele vor, aber wie du sagst, es kommen ja wahnsinnig viele Spiele jedes Jahr raus, dass man eigentlich sowas bräuchte wie eine Rezension aus Schulperspektive, die dann diese Arbeit, die im Moment viele Einzelne leisten, zugänglicher macht für noch mehr Menschen, die dann sehen, ah, guck mal, das neue Spiel, das hat die und die, sagen wir mal, Potenziale für das und das zu fördern in Schule und Unterricht. Du hast recht, wenn ich vom Unterricht spreche, denke ich das andere mit und das ist nicht so exklusiv gemeint, wie es klingt, auch für den Ganztagsbereich. Und dann habe ich eine Orientierung und muss mir nicht selber diese große List von Neuigkeiten oder von Neuheiten dann immer selbst erschließen.
Absolut, das wäre total toll. Dummerweise schlafen diese Medien im Moment ein. Also es gab ja Gruppe und Spiel zum Beispiel, da habe ich öfter Spiele auch rezensiert. Da findet relativ viel statt in den sozialen Medien, aber es ist nicht systematisiert und ich wünschte, ich hätte noch ein zweites Leben, dann könnte ich auch sowas noch, so einen Podcast noch machen oder auf YouTube oder so, aber alles, was ich anbieten kann, ist tatsächlich, dass das in der Weiterbildung dann vermittelt wird und zwar Spiele von Krippe bis Senioren mit dem Versuch, den Teilnehmenden an die Hand zu geben, so einen Kriterienkatalog, wie sie selber auswählen können, was gute Spiele sind und welche Spiele schwierig sind. Also welche Spiele wie wirken. Und da geht es immer auch um eine emotionale Wirkung. Spiele sollen so einfach sein und so einladend sein, dass wir das anderen Menschen als Safe Space anbieten können. Und sie sollen attraktiv sein, damit meine Mitspielenden auch Lust haben, sich darauf einzulassen. Und diese Effekte, Impulskontrolle, Arbeitsgedächtnis und flexibles Denken, um nochmal die wichtigsten 3 exekutiven Funktionen zu nennen, die finden sich in jedem Spiel, auch in ganz einfachen Spielen, auch in Klassikern, auch Mühle oder so, oder Schach, großartig. Ja, also ich glaube, da kann man nicht viel verkehrt machen, man kann aber sehr wohl etwas verkehrt machen, wenn man seine Mitspielenden überfordert. Also lieber einfach denken.
Wenn du auf unser Gespräch nochmal zurückblickst, gibt es dann noch etwas, was dir wichtig wäre, was du noch ergänzend hinzufügen möchtest?
Oh ja, ich hätte gerne noch 3 weitere Stunden, um noch mehr zu reden über Bildungseffekte und wie man das machen kann. Ich möchte einfach nur ermuntern, traut euch, Gesellschaftsspiele sowohl in der Kita als auch in der Grundschule systematisch einzusetzen. Und es gibt wunderbare Möglichkeiten, das sehr systematisch zu tun. Und dann gibt es einen tollen Benefit daraus. Versucht es einfach. Ja, oder ich mache ja auch so Kleinfortbildung, also so Webinare, ne? Wer jetzt nicht die große Fortbildung machen will, es gibt also ein Webinar zum Thema spielstarke Schule. Das sind dann 2 Stunden und da wird auch schon eine Liste weitergegeben an Spielen, die geeignet sind und so weiter. Also da kann man sowas auch. Vielleicht gibt es auch irgendwann mal ein Buch dazu. Das ist dann noch so ein Projekt, wenn ich dann irgendwann mal mehr Zeit habe. Dann möchte ich so einen Leitfaden verfassen. Ja.
Das klingt nach einem tollen Projekt, würde ich mich sehr darüber freuen. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Wir verlinken deine Kontaktdaten bei Brettspielakademie auch in den Shownotes, so dass alle, die jetzt Feuer gefangen haben, dich auch gerne kontaktieren können und mal über die Angebote drüber schauen können. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich glaube auch, so wie du gesagt hast, da ist noch Stoff für mehr. Und wenn du magst, dann verabreden wir uns einfach nochmal und machen in, weiß ich nicht, einem halben Jahr oder Jahr nochmal ein schönes Gespräch und gucken da nochmal gemeinsam drauf.
Sehr, 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 sehr gerne. Also Thema Erklärkompetenz zum Beispiel, wie ich Spiele erkläre, das wäre auch nochmal so ein Thema, wo ich gerne ein bisschen mehr drüber erzählen würde. Wie kann man Lehrkräfte da ermuntern oder was brauchen die und so. Also ich bin gerne nochmal mit dabei. Tausend Dank, dass ich dabei sein durfte. Tschüss.